Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Das sind unsere Themen heute. Treffen der anglikanischen Bischöfe in Canterbury. Die Lambeth-Konferenz ist überschattet vom Streit über eine Öffnung der Kirche für Homosexuelle. Aber-Attentat in Japan. Welche Verbindungen hatte der ermordete Politiker zur Moon-Sekte? Ein Japaner, mehrere Religionen. Die Rolle von Shintoismus, Buddhismus, Christentum und anderen Religionen im modernen Japan. Und Kirchenland in Bauernhand. Wie ökologisches Bewusstsein in den Kirchen und die Interessen der Bauern aufeinanderprallen. Und damit herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Im englischen Canterbury versammeln sich ab morgen anglikanische Bischöfe aus aller Welt. Alle 10 Jahre findet dort die Lambeth-Konferenz statt. 10 Tage lang wird gebetet, gefeiert und diskutiert. Doch schon im Vorfeld hatte es Streit gegeben, weil auch die homosexuellen Partner von Bischöfen zunächst zu dem Treffen eingeladen und nach Protesten wieder ausgeladen wurden. Wegen einer möglichen Öffnung der Kirche für Homosexuelle sind 3 Bischöfe aus Afrika gar nicht erst angereist. Ich habe vor der Sendung mit Gerhard Meyer gesprochen. Er ist Bischof der reformierten Episkopalkirche in Deutschland. Das ist eine konservative anglikanische Kirche. Herr Meyer, Sie nehmen auch nicht an dem Welttreffen der anglikanischen Bischöfe in Canterbury teil. Warum nicht?
Einmal, weil wir noch nicht zur anerkannten 39. Provinz der anglikanischen Kirche in Nordamerika gehören. Die Ordinationen sind zwar anerkannt, aber der Erzbischof Foley Beach ist auch nicht eingeladen. Und wahrscheinlich würde aus ethisch, ich sag mal, unbiblischen Aussagen und Entscheidungen über die gleichgeschlechtliche Ehe auch nicht teilnehmen, weil man den Ausgang nicht kennt.
Auf der Konferenz geht es unter anderem um die Priester- und Bischofsweihe für Homosexuelle und die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Die anglikanische Kirche ist in diesen Fragen seit Jahren gespalten. Liberale Bischöfe befürworten die Weihe homosexueller Priester und Bischöfe und die Segnung homosexueller Paare. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Meine oder die kirchliche Meinung dazu ist einmal, dass viele von Ihnen dieser Mitglieder, die auch homosexuell sich bekennen, der anglikanischen Kirche sind, die dort aber seelsorgerliche Fürsorge, moralische Führung der Kirche und Gottes verwandelnde Kraft für ihr Leben und Ordnung in ihrer Beziehung suchen. Und so ist die Stellung, dass wir darin helfen. Also wir lehnen das nicht ab und verdammen das nicht. Die Kirche hat einen wichtigen Dienst, auch an den Homosexuellen. Es ist aber nicht ein Dienst, der durch die Homosexuelle ausgeführt werden soll in der Kirche.
Das ist jetzt die Haltung der konservativen Bischöfe. Die Liberalen denken eben, das hatte ich gerade erwähnt, ganz anders darüber. Könnte das zu einer Spaltung der anglikanischen Welt, der anglikanischen Kirchen führen?
Das ist ja so eine zwiespältige Sache. Die einen wollen einfach nur darüber sprechen, aber die Konservativen wollen, dass abgestimmt wird wieder darüber. Und es gibt einen Global South Anglikaner. Da gehören Afrika, Südamerika und zum Teil auch asiatische Bischöfe dazu. Und die werden die Mehrheit haben bei der Abstimmung, weil die weltweiten Anglikaner haben sich ja hauptsächlich im Süden ausgebreitet. Und das kann eine Spaltung geben, weil nämlich schon seit 2008 die GAVCON-Konferenz stattfindet. Das ist praktisch alle 5 Jahre so ein Gegenstück wie Canterbury. Und da treffen sich die konservativen Anglikaner, das sind etwa 65 Millionen, also man sagt 2/3 der weltweiten Anglikaner, die zählen sich zu den Konservativen. Und wenn das weitergeht, dann wird es, ich schätze, bestimmt in 10 Jahren so eine Spaltung geben.
Mhm. Wer kommt denn dann jetzt nach Canterbury? Sind das alles liberale Bischöfe?
Eigentlich nicht. Man rechnet ja mit 1000 Bischöfen weltweit von den Anglikanern. Und in einem konservativen Bericht wird gesagt, dass möglicherweise vielleicht die 50% mehr oder weniger zu Canterbury kommen werden. Also einige werden das blockieren und werden nächstes Jahr in Kigali in Ruanda bei dieser nächsten anglikanischen Zukunftskonferenz teilnehmen.
Wie sieht's denn mit einem anderen Thema aus, die Frauenordination? 1989 wurde die erste Frau in der anglikanischen Kirche zur Bischöfin geweiht. Ist der Streit um dieses Thema damit beendet?
Ich denke nicht. Es ist praktisch so, dass die Konservativen sehr wenige Frauenordinationen haben. Die Diözese damals in USA, wo die anglikanische Kirche in Nordamerika entstanden ist, die gehörte zur Episcopal Church und Bischof Duncan hat sich getrennt, hat aber auch die Priesterinnen mitgenommen. Und so gibt es teilweise Priesterinnen in einigen Diözesen, aber in der Mehrheit der Diözesen weltweit von den Konservativen nicht.
Welche Rolle spielen denn andere Themen auf der Konferenz jetzt in Canterbury, wie zum Beispiel Hunger und Not durch Krieg und Klimawandel?
Also ich habe mir mal die wichtigen gemerkt, also Mission und Evangelisation, das ist ja typisch, anglikanische Identität, das ist auch wichtig, historische Werte, Bekenntnis oder konziliarer Prozess, interne Glaubensangelegenheiten, Sicherheitsnormen für die Kirche wegen Missbrauch, wie in evangelischen, katholischen Kirchen auch. Und dann Umwelt und Nachhaltigkeit. Das ist auch ein wichtiges Thema. Natur und Ressourcen werden diskutiert in diesen Tagen und die Entwicklung der anglikanischen Weltgemeinschaft insgesamt.
Das klingt ja nach sehr wichtigen Themen für die anglikanischen Kirchen. Hätte es sich nicht gelohnt, für diese Themen zu der Konferenz zu reisen?
Eigentlich schon. Aber die Wichtigkeit sozusagen des Schriftverständnisses, wie man die Heilige Schrift dann versteht und auslegt, konservativ, hat damit zu tun, dass man nicht nur die ethische Theologie ablehnt, sondern am Ende, dass man auch sagt, okay, die zwei Naturen Christi werden abgelegt, weil die Jungfrauengeburt auch nicht anerkannt wird, dann gibt man alles andere auch. Da hängt also ziemlich viel dran, wie das Evangelium und die Ethik des Evangeliums ausgelegt wird. Und das ist dann der Kernpunkt, dass Sie sagen, die anderen Themen, Umwelt und Natur ist wichtig, aber das soll die Politik machen. Deshalb gehen einige Konservative nicht hin.
Das war Gerhard Mayer, anglikanischer Bischof der reformierten Episkopalkirche in Deutschland. Morgen findet im englischen Canterbury die Lambeth-Konferenz mit Bischöfen aus aller Welt statt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mayer. Der Mord an den früheren japanischen Ministerpräsidenten Abe Anfang Juli hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein 41-jähriger Japaner hatte den Politiker auf einer Wahlkampfveranstaltung erschossen. Als Motiv nannte er Hass auf eine religiöse Gemeinschaft, die seine Mutter finanziell ruiniert haben soll und von Abe unterstützt worden sei. Offenbar handelte es sich bei dieser Religionsgemeinschaft um die Moon-Sekte, die in Asien nach wie vor sehr einflussreich ist und bei uns auch durch ihre Massenhochzeiten bekannt geworden ist. Katrin Erdmann berichtet über die Verbindung Abes zu der umstrittenen Glaubensgemeinschaft.
Ausgerechnet der Bruder des ermordeten Abe und amtierender Verteidigungsminister Nobuo Kishi hat Wahlkampfhilfe der Vereinigungskirche, wie sich die auch als Moon-Sekte bekannte Organisation nennt, in Anspruch genommen. Ich habe mit einigen Mitgliedern der Kirche zusammengearbeitet und ihre Hilfe als Freiwillige erhalten. Der Liberaldemokrat erklärte jedoch, als Politiker sei es wichtig, viele Unterstützer für eine Wahl zu haben und er könne nicht sagen, ob dies in der Zukunft anders sein werde. Dass seiner und Abes Großvater die Sekte nach Japan geholt haben, hielt er durchaus für möglich. Der Sektenvorsitzende hatte bereits eine enge Verbindung zwischen der Kirche, dem Großvater und dem erschossenen Abe bestätigt. Alle einte eine starke Abneigung gegen den Kommunismus und rechtskonservative Ansichten. Aus der liberaldemokratischen Parteizentrale hieß es unterdessen, es habe keine organisatorische Beziehung zur Vereinigungskirche gegeben. Ob es Untersuchungen gegen einzelne Parteimitglieder geben wird, blieb offen. In den vergangenen Tagen hatten auch andere Verbindungen zur Kirche eingestanden. Der getötete Ex-Premier hatte vor einem Jahr eine Rede bei der Kirche gehalten und sie für ihre Werte gelobt. Für den mutmaßlichen Attentäter soll das Video den Ausschlag für den Mord an Abe gegeben haben. Er wirft der Sekte vor, sie habe seine Familie zerstört. Seine Mutter hatte ihr das gesamte Vermögen gespendet. Die neuesten Entwicklungen werfen einen weiteren Schatten auf das geplante Staatsbegräbnis Abes Ende September. Mehr als 65.000 Menschen haben bereits dagegen unterschrieben.
Katrin Erdmann berichtete über die Verbindung des früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zur Vereinigungskirche, die auch als Moon-Sekte bekannt ist. Doch wie ungewöhnlich ist eine solche Verbindung zwischen japanischer Politik und einer Religionsgemeinschaft? Vor der Sendung habe ich mit Birgit Stemmler gesprochen. Sie arbeitet als Wissenschaftlerin am Asien-Orient-Institut der Universität Tübingen in der Japanologie. Frau Stemmler, kommt es in Japan häufiger vor, dass sich Politik und Religion verbünden?
Ja, das kommt gelegentlich vor. In der Regierungskoalition war ganz lange auch eine politische Partei einer religiösen Organisation dabei. Und wir haben es natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs sehr intensiv gehabt in Japan.
Was weiß man da über Shinzo Abe? Inwiefern hatte er schon vorher die Religion politisch für sich genutzt?
Der Herr Abe ist einer der Politiker, denen es wichtig ist, den Shinto, also den Glauben an den Kaiser und die Götter und die Sonnengöttin in Japan wichtiger zu machen.
Der Shintoismus ist ja die traditionelle japanische Religion. Können Sie mal kurz schildern, was so die wichtigsten Glaubensinhalte des Shintoismus sind?
Im Shinto gibt es 800 Myriaden Gottheiten, eine ganz große, ungreifbar große Zahl, die verschiedene Erscheinungsformen und verschiedene Aufgaben haben. An der Spitze des Pantheons steht die Sonnengottheit, die von der traditionellen Menschen als die Ahnen des Kaiserhauses gesehen wird. Wichtig ist im Shinto sind besonders Rituale, sagen wir Reinheit.
Welche Rolle spielt diese traditionelle japanische Religion heutzutage noch?
Eine große. Also in Japan gibt es verschiedene Religionen, im Shinto, im Buddhismus und verschiedene andere. Und Shinto, es ist ähnlich wie bei uns das Christentum, das ist verbreitet, es ist natürlich nicht jeder gläubig und so, aber es hat so auch einen großen kulturellen Einfluss, auch in dem, was es so an Feiertagen gibt und was man so als Tradition und Handlungen hat.
Es gibt auch noch viele andere, auch neue Religionsgemeinschaften in Japan. Was sind denn die einflussreichsten Glaubensgemeinschaften heutzutage?
Die einflussreichsten einzelnen Glaubensgemeinschaften sind vermutlich die großen neuen Religionen natürlich zum einen, also so wie Soka Gakkai und Seicho no Ie, die Kofuku no Kagaku ist sehr einflussreich. Das sind neue Religionen und dann auch der traditioneller Buddhismus und traditioneller Shinto, die haben in verschiedenen Aspekten der Kultur oder des Lebens in Japan ihren Einfluss.
In welchen Aspekten des Lebens haben Sie denn Einfluss?
Also die traditionellen Religionen, Buddhismus und Shinto, die haben mehr Einfluss auf die Kultur. Und die neuen Religionen haben weniger Einfluss auf diese traditionellen Sachen natürlich und sprechen eher einzelne Personen an.
Sind das Glaubensgemeinschaften, die einen großen Anklang finden in der japanischen Bevölkerung?
Die Anhänger dieser Religion, die finden die natürlich sehr wichtig. Das ist ihnen ja ihre Religion, für die ist es sehr wichtig und für die hat es einen großen Einfluss. Für andere ist das eher nicht so. Und gerade die neuen Religionen bezeichnet man in Japan die so seit Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurden, da gibt es eine ganze Reihe, werden zum Teil sehr kritisch gesehen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg Mitte der 60er Jahre sehr, sehr massiv missioniert wurde, gerade auch von der Vereinigungskirche und der Soka Gakkai. Und zum anderen gab es ja 1995 den Giftgasanschlag von der Aum Shinrikyo. Und weil das eine neue Religion war, eine extreme, gewalttätige neue Religion, ein Sonderfall eigentlich, die gibt es sonst nicht, sind die ganzen neue Religionen mit in Verruf geraten.
Worum geht es bei diesen neuen Religionen? Sind das so Mischungen aus Buddhismus, Shintoismus oder welche Glaubensinhalte spielen da eine Rolle?
Ganz verschieden, je nachdem, was dem Gründer oder der Gründerin wichtig war. Es gibt eher buddhistische, es gibt eher Shinto, es gibt einige wenige christliche, es gibt auch Mischungen davon. Das ist ganz verschieden. Es gibt etwa, man schätzt so quasi 300 oder so.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen sind Mitglied in einer solchen Glaubensgemeinschaft in Japan?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil es keine offizielle Mitgliederstatistik gibt. Es gibt ein Amt, in dem das gemeldet wird, aber die Religionen melden ihre Mitglieder selbst. Und es ist ja ganz schwer zu definieren, ab wann man Mitglied ist. Wenn man einmal hingegangen ist oder wenn man mal einen Zettel ausgefüllt oder wenn man jeden Tag hingeht, das ist ganz furchtbar schwer. Und viele neue Religionen wollen natürlich auch gut dastehen und geben ihre Mitgliederzahlen etwas größer an, als sie wirklich sind, oder streichen welche, die nicht mehr kommen, nicht aus dem Katalog. Man schätzt so zwischen 10% und 20%, aber auch da sind die Mitgliederzahlen ein bisschen rückläufig.
Wie muss man sich generell das Verhältnis der Japaner zur Religion vorstellen? Sind die Menschen wie in Europa Mitglied in einer Gemeinschaft, wie Sie sie gerade geschildert haben, oder nutzen sie die Religionen auch als religiöse Dienstleister?
Das ist verschieden. Also es gibt ganz generell ist der große Unterschied zwischen Japan und uns, dass es in Japan eigentlich nie diese eine Religion gab wie das Christentum hier. Die Religionen haben so alle ihre einzelne Funktion und Nische gehabt. Und das ist heute auch noch so, wenn man sich die Statistiken anguckt, gibt es deutlich mehr Mitglieder von Religionen in Japan, als es Japaner gibt, weil die sich halt sowohl zum Shinto als auch zum Buddhismus zugehörig fühlen. Und manche Menschen sind natürlich sehr gläubig und andere benutzen die Religion wie in Tradition, sehr wie es bei uns ist, dass eigentlich nicht viel Glaube da ist, sondern man halt Weihnachten feiert, weil halt Weihnachten ist. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die in neuen Religionen sind, die das sehr ernst nehmen. Manche sind aber auch da schon dritte, vierte Generation und nehmen das nicht mehr so ganz furchtbar ernst. Dann haben sie das Wort Dienstleister genannt. Der zweite große Unterschied zwischen Japan und Deutschland ist, dass es in Japan keine Kirchensteuer gibt. Das heißt, alle religiösen Organisationen müssen sich völlig selbst finanzieren. Und dann ist es natürlich klar, dass die für Rituale auch Gebühren verlangen müssen.
Gibt es solche Phänomene, dass Japaner entscheiden, beispielsweise christlich und shintoistisch oder nach christlichen Ritualen, shintoistischen Ritualen zu heiraten, vielleicht zwischendurch nochmal im Alltag dann zu einem Shinto-Schrein gehen und sich buddhistisch bestatten lassen?
Das ist ganz typisch, ja. Wobei da auch wieder wie die Frage ist, wie viel Glauben drin ist und wie viel einfach Tradition ist.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Birgit Stemmler, Wissenschaftlerin am Asien-Orient-Institut der Universität Tübingen, über die Bedeutung der Religion in Japan. Die evangelische und katholische Kirche besitzen gemeinsam etwa 500.000 Hektar Ackerland. Das sind 3% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland. Land im Besitz von Gemeinden, Klöstern und Stiftungen wird oft an Landwirte verpachtet. Mittlerweile ist das ökologische Bewusstsein gewachsen und die Eigentümer wollen in den Pachtverträgen festschreiben, dass die Bauern das Land schonend und nachhaltig bewirtschaften sollen. Doch unter anderem wegen der Ernteausfälle in der Ukraine geht das nicht, meinen einige Bauernverbände. Claudia Fuchs fasst den Konflikt zusammen.
Im April 2021 hat die Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Deutschen Bischofskonferenz eine Broschüre mit dem Titel »Vom Wert der Vielfalt – Biodiversität als Bewährungsprobe der Schöpfungsverantwortung« veröffentlicht. Umorientierung der Landwirtschaft ist eines der Kapitel überschrieben. Christoph Schinke ist Geschäftsführer der Arbeitsgruppe.
Bischöfe haben hier ihr Zielbild mal formuliert als bäuerliche und multifunktionale Landwirtschaft mit einer konsequenten ökologischen Ausrichtung. Und das Ganze orientiert am Leitbild der Nachhaltigkeit und am Gemeinwohl. Das ist die Position, aber die Praxis ist natürlich bekanntermaßen alles andere als einfach.
Pachtverträge für Kirchenland wurden bisher häufig über Generationen hinweg unverändert verlängert. Viele Pächter gehen davon aus, dass dies weiterhin Konsens ist. Die Verantwortlichen in den Gemeinden sind sowohl mit landwirtschaftlichen als auch juristischen Fragen bei der Vertragsgestaltung überfordert. Das Diözesankomitee Münster hat deshalb eine Handreichung für Kirchengemeinden veröffentlicht, die bei Neuverpachtungen praxisnahe Empfehlungen mit einem Frage- und Auswertungsbogen an die Hand gibt. In Münster sah man sich allerdings neben positiven Rückmeldungen auch mit den Ängsten kleiner Familienbetriebe konfrontiert, die sich abgehängt fühlen, weil die soziale Frage nicht ausreichend berücksichtigt sei. Auf Nachfrage erweist sich die sogenannte soziale Frage allerdings eher als ökologische Frage. Die Pächter fürchten, eine zügige Umstellung ihrer Bewirtschaftung nicht finanzieren zu können. Dass weder eine schnelle noch eine komplette Umstellung von kirchlicher Seite gefordert wird, übersieht man. Die sozialen Kriterien in der Handreichung eröffnen überdies für beide Vertragspartner weite Spielräume. Bei der Verpachtung sollte Berücksichtigung finden, heißt es hier, wie dringlich der lokale bäuerliche Familienbetrieb auf Kirchenland angewiesen ist, um Zukunftsperspektiven zu haben. Die Argumentation von lokalen Pächtern, dass eine ökologische Bewirtschaftung des dringend benötigten Kirchenlandes nicht finanzierbar sei, wird eine Kirchengemeinde kaum überprüfen können. Man kann zumindest vermuten, dass bisweilen finanzielle Gründe vorgeschoben werden, wenn die Pächter den Umstellungsaufwand scheuen. Auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, EKHN, hat 2018 einen Leitfaden zum Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen veröffentlicht. Marin Heinke, Agraringenieurin und Referentin für den ländlichen Raum in der EKHN, erklärt:
Wir fördern nicht den Ökolandbau besser als den konventionellen Landbau, indem die sozusagen automatisch die Pachtverträge bekommen. Gar nicht. Sondern ein konventioneller Betrieb, der zum Beispiel Agrarumweltmaßnahmen umsetzt, wird genauso hoch bewertet wie ein Ökobetrieb, weil es uns nicht um die Form der Bewirtschaftung geht, sondern darum, dass die Betriebe oberhalb des gesetzlichen Mindestmaßes arbeiten.
Welche Naturschutzmaßnahmen gefördert werden, ist in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich, sagt Caroline Brandt vom Naturschutzbund Deutschland. Die Diplom-Geografin ist für das Management des Projektes Fair Pachten verantwortlich, das Kirchengemeinden kostenlos berät.
Großteil unserer Naturschutzmaßnahmen haben wir Maßnahmensteckbriefe. Auf diesen finden sich dann Beispielsätze, die man dann genauso in den Pachtvertrag übernehmen kann. Oder wir haben detaillierte Durchführungsbeschreibungen, die zum Beispiel auch Formulierungen für das Verbot des Ausbringens von Klärschlamm oder für den Verzicht von Pestiziden.
Zusätzlich läuft bei Verpachten eine externe Evaluierung mit anonymen Fragebögen zur Vereinbarung von Naturschutzmaßnahmen in Pachtverträgen mit einer Rücklaufquote von 60%. Das Diözesankomitee Münster hat bisher keine Auswertung für die Umsetzung seiner Handreichung vorgesehen. Hat Christoph Schinke von der Deutschen Bischofskonferenz Informationen zum Feedback der Arbeitskreisbroschüre?
Nee, so direkt jetzt nicht. Nee, das ist eine schwierige Frage. Das Zusammenspiel der Überlegungen, das wird stark kotiert. Die konkrete Umsetzung, gerade das Agrarpolitische, ist vielleicht noch nicht sonderlich stark rezipiert worden.
Die Broschüren mit Empfehlungen für eine ökologische Bewirtschaftung von Kirchenland hatten einen langen Planungs- und Abstimmungsvorlauf. Jetzt scheint sich die Stimmung zu drehen. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat bereits angekündigt, dass Landwirte in diesem Jahr wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs ausnahmsweise auch auf ökologischen Vorrangflächen Futterpflanzen anbauen dürfen. Wie positioniert sich die katholische Kirche? Christoph Schinke.
Also in der Diskussion wäre bei uns, glaube ich, nochmal wichtig, auch jetzt als ökologische Arbeitsgruppe, dass jetzt das Thema Klima- und Umweltschutz nicht das Nachsehen hat in der akuten Krise und dass es gelingen sollte, nicht wieder einige Rollen rückwärts jetzt zu machen.
Caroline Brandt vom Projekt Verpachten sieht das ähnlich.
Genau, in Krisenzeiten brauchen wir vor allen Dingen eine nachhaltige Landwirtschaft und nicht eine konventionelle Landwirtschaft, die die Böden ausbeutet, die mit sehr viel Dünger und Pestiziden arbeitet, die auch wieder unter hohen Energiemengen produziert werden. Kurzfristig denken führt in die falsche Richtung.
Claudia Fuchs über ökologisches Bewusstsein in den Kirchen und die Interessen der Pächter von Kirchenland. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Nach den Nachrichten kommt der Marktplatz. Bei Kerstin Ruskowski geht es um das Thema Leitung oder Flasche mit Kohlensäure oder still. Wie gut ist welches Wasser?
Musik.